Ja, schön euch zu sehen. Predigt. Vater, danke für den Tag heute. Danke, dass du hier bist. Herr, danke, dass wir vor deinen Thron kommen dürfen und kommen durften. Wir bitten dich, dass du jetzt zu uns sprichst, Herr. Dass du uns da begegnest, wo wir stehen. Dass du Dinge, die in unserer Seele sind, die ungeschliffen sind, die dir eben noch nicht hingegeben sind, dass du diese Dinge nimmst, dass du sie uns aufzeigst und dass du uns die Gnade gibst, diese Dinge dir hinzugeben, dass wir dich wirklich mehr und mehr und mehr erkennen und mehr mit dir gehen. Komm du und öffne du dein Wort, öffne unsere Herzen bitte, lass uns dir neu begegnen in dem. Amen. So, wir stehen im Epheserbrief, das ist ein Brief der Wiederherstellung. Wir haben darin schon die ersten Kapitel durchstudiert und haben festgestellt, dass Gott darin wundervolle Sachen zu uns sagt, Dinge, die uns geschenkt werden. Heute treten wir ein ganz kleines Stück zurück und machen uns mal Gedanken über den Sündenfall. Der Epheserbrief ist der Brief der Wiederherstellung davon, dessen, worin Gott uns eingesetzt hat. Aber um das schätzen zu können und um darin leben zu können, denke ich, sollten wir uns zwischendurch mal Gedanken machen, was ist eigentlich passiert beim Sündenfall? Was ist kaputt gegangen? Was hat das für Auswirkungen heute? Eine leicht naive, aber häufig verbreitete Vorstellung ist, Sündenfall, na gut, Adam und Eva waren da, die hatten ein Gebot, weil Gott ja herausfinden wollte, ob sie ihn lieben und weil Liebe nun mal freie Wahl voraussetzt. Also hat Gott ihnen ein Gebot gegeben, sie haben das übertreten und waren rebellisch. Dann kamen ungefähr 2000 Jahre Rebellion. Dann kam Jesus Christus, ist ans Kreuz gegangen und hat damit die Voraussetzung geschaffen, dass wir wieder heilig sind. Das ist so der Grundgedanke und er ist an sich vollkommen richtig. Wenn du heute hier bist und weißt, ich gehöre auf diese Seite, ich habe noch nie das Kreuz, das Blut Jesu Christi, das Opfer Gottes selbst in Anspruch genommen, um zurückzukommen in diese Beziehung mit Gott, dann bist du noch auf dieser Seite. Dann solltest du schnell schauen, auf diese Seite zu kommen. Aber wir, die wir das schon gemacht haben, wir sollten uns auch mal überlegen, was ist bei diesem Sündenfall passiert? Was ist passiert? Denn dann können wir uns damit auseinandersetzen, was muss wiederhergestellt werden? Wo müssen wir reinkommen? Worin müssen wir leben? Ich lese mal den Originalzustand. 1. Mose 1, Abvers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Tier, das auf Erden kriecht. Gott sprach, seht, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel aber und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und es wurde aus Abend und Morgen der sechste Tag. Hier sehen wir die ursprüngliche Ordnung. Wir werden in einzelne Teile reingehen und sehen, was daraus geworden ist durch den Sündenfall. Mein Sohn guckt sehr, sehr gerne Naturfilme. Und er tut es am liebsten in Gegenwart seines Vaters. Was mich in die glückliche Lage versetzt hat, beispielsweise ungefähr 50 Entenarten kennenzulernen. Ich konnte mir davon allerdings nur 20 merken, aber es bringt einem auch was fürs praktische Leben, wenn man am Teich steht und nicht einfach sagt, oh, eine Ente, sondern wenn man sagt, ha, ein Gänsesäger, das ist was völlig anderes. Am Freitag hatten wir erst wieder so ein Ereignis. Wir haben über Steppen und Savannen einen hochinteressanten Film uns angeguckt und der war wirklich interessant, denn da sagte der Sprecher, heute noch sind 3/4 der auf dem Land lebenden Tiere von Gras ernährt. Ich hätte gedacht, es ist wesentlich weniger, die meisten fressen irgendwas anderes, Wurzeln, Pflanzen, Früchte, aber er sagt, nein, 3/4 ist es tatsächlich so, wie es hier steht. Diesen Tieren habe ich das Gras zur Speise gegeben. Also das ist interessant. Gut, das ist der Originalzustand. So war es am Anfang. Dann gehen wir ganz kurz darüber, was geschehen ist, nämlich den Sündenfall.
Im Kapitel 2, Vers 17, da gibt Gott den Menschen, die er geschaffen hat, ein Gebot. Er sagt, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. An dem Tag, an dem du von ihm isst, wirst du sterben. Ich möchte jetzt nicht auf den Inhalt des Gebotes eingehen, das ist eine eigene Predigt, aber Gott hat gesagt, okay, ihr dürft alles, ich habe euch versorgt, ich habe euch alles gegeben, aber diese eine Sache dürft ihr nicht. Das heißt, der Mensch hatte die Möglichkeit zu wählen, ob er Gott folgt oder ob er Gott nicht folgt. In Kapitel 3, Vers 6 lesen wir dann, und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug macht. Sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und auch er aß. Das war der Sündenfall. Das war der Moment, in dem der Mensch sich entschied zu rebellieren und in dem das Böse in diese Schöpfung Einzug hielt. Wir hatten erst gesehen, dass der Mensch geschaffen war, um zu herrschen, in Verbindung mit Gott. Und dann kamen durch diesen Fall verschiedene Dinge rein. Also die Ausgangslage ist soweit klar. Ja? Oder? Irgendjemand? Gut. Dann beschäftigen wir uns mal damit, was ging in diesem Augenblick alles kaputt? Als der Mensch wählte, was passierte da? Als erstes, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Sie wurden sich dessen bewusst, dass sie nackt waren. Sie flochten Feigenblätter zusammen, machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weib vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Er sprach, ich hörte dich im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Es war also nicht nur die Rebellion. Was ist kaputt gegangen? Vaterschaft. Gott hatte es so geschaffen, dass die Menschen seine Kinder waren. Durch diese Rebellion wurde es zerbrochen. Diese ursprüngliche Beziehung, dass Gott der Vater des Menschen ist und dass die Kinder aus dieser Beziehung zum Vater raus leben können. Dass sie wissen, ich bin hier sicher und geborgen. Egal was es ist, ich kann zu ihm kommen. Ich bin geborgen in der Hand eines übermächtigen Vaters. Das wurde ersetzt durch, ich fürchtete mich, denn ich war nackt. Und Gottes Schrei war, wo bist du? Nicht, weil er gerade seine Landkarte verlegt hatte oder weil er es nicht gewusst hätte, sondern aus der Trauer, dass diese Beziehung zerbrochen war. Die Beziehung zum Vater war zerbrochen und Gott rief, wo bist du, Kind? Was hat das für Auswirkungen heutzutage? Ist das nur damals, die Beziehung Gottes ist zerbrochen, nun schade eigentlich? Nein, die Beziehung des Menschen an sich, diese Vaterschaft, die Kindschaft an sich, die ist kaputt gegangen. Väter sind heutzutage, vor allen Dingen in der gefallenen Welt, nicht mehr länger das Dach über den Kindern, sind nicht mehr länger das, was die Kinder hält und trägt und schützt und stützt und in diese Welt reinführt und dafür sorgt, dass sie in dieser Welt laufen können, dass sie in dieser Welt glücklich werden. Und Kinder vertrauen nicht länger auf ihre Eltern und wissen nicht länger, hier bin ich sicher und geborgen, sondern dieses Adam macht sich einen Schurz aus Feigenblättern. Dieses, ich muss aus meiner eigenen Kraft mich selbst schützen, ich muss gucken, wie weit ich komme. Das ist eine Folge des Sündenfalls. Vaterschaft. Was ist noch kaputt gegangen? Wir müssen uns damit beschäftigen, was alles kaputt gegangen ist, da wir darüber reden, was alles wiederhergestellt wurde durch Jesus Christus. Wie gesagt, nicht nur einfach ein bisschen Rebellion und jetzt bin ich gehorsam. Vaterschaft ist völlig zerstört. Das nächste lesen wir eine Seite weiter. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Die Beziehung zwischen Geschwistern ist kaputt gegangen. Geschwister, wozu sind Geschwister da? Heutzutage, um sich gegenseitig zu ärgern, Spielzeug wegzunehmen. Wie hatte Gott das gemacht? Er hatte gesagt, dass dieses Volk, das Mann und Frau, dass sie sich gegenseitig ergänzen sollen. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, Geschwister sollten sich untereinander lieben und annehmen. Sie sollten die Schwäche des anderen bedecken und für ihn einstehen. Ja, das ist so das Niveau, auf dem ich mir vorstelle, dass Geschwister miteinander leben und dass Geschwister füreinander da sind. Was stattdessen geschehen ist, ist, dass der Bruder sich erhoben hat und eifersüchtig war auf seinen Bruder und ihn totgeschlagen hat. Und diese Rivalität unter Geschwistern ist heutzutage auch da. Das ist auch eine Folge des Sündenfalls. Was ist sonst noch schiefgegangen? Noch irgendwas, was schiefgegangen ist? Vaterschaft ist zerstört. Geschwisterliebe ist zerstört. Ha, perfekt, dankeschön. Die Beziehung zwischen Mann und Frau hat gelitten. Gott ist daran nicht ganz unschuldig. Gott hat seine Schöpfung verflucht. Und hat Dinge gesprochen. Er hat gesagt zum Weib, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Er sprach nicht vom Kaiserschnitt. Er hat später auch gesagt, da kommen wir nachher noch drauf zurück, dass der Acker Dornen und Disteln tragen soll. Es muss eine grundlegende Änderung stattgefunden haben, weil beispielsweise Tiger, hab ich erwähnt, dass ich ab und zu Naturfilme und so, ja. Tiger sind nicht in der Lage, von Gras und Kraut zu leben. Aber Tiger gehören zu diesen Tieren, von denen Gott bei der ursprünglichen Schöpfung sagt, für die habe ich als Nahrung Gras und Kraut vorgesehen. Also entweder hat sich das Gras verändert oder der Tiger an sich. Die Änderung, die durch den Sündenfall stattgefunden hat, muss viel tiefgreifender sein, als man das eigentlich denkt. Okay? Gut. Zurück zu Mann und Frau. Mann und Frau waren ursprünglich geschaffen. Das ist total faszinierend zu lesen. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Das heißt, Mann und Frau ergänzen sich gegenseitig zum Bild Gottes. Sie sind beide nur ein Teil. Und insgesamt gesehen dann das Bild Gottes. Und Gott sagt nach dem Sündenfall zur Frau, dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Das ist gefallen. Ich verstehe diesen Vers nicht völlig, unter anderem deswegen, weil ich keine Frau bin. Aber ich kann beobachten, dass Frauen beginnen, in ihrem Mann die Erfüllung zu suchen, die sie nur bei Gott finden können. Frauen beginnen, in ihrem Mann Erfüllung zu suchen, die sie nur bei Gott finden können. Sie beginnen, ihren Mann nicht als die andere Hälfte zu betrachten, mit der sie gemeinsam Gott suchen, sondern sie beginnen, den Mann als Ersatz zu sehen. Ihr Verlangen ist nach ihrem Mann. Andererseits beginnen Frauen, also ich muss mal an der Stelle erwähnen, das bezieht sich nicht auf Menschen, die hier anwesend sind, Frauen ihre Männer zu manipulieren. Sie versuchen, ihre Männer dazu zu bringen, dass sie das tun, was sie gerne hätten. Das zieht sich durch die Bibel, das kann man in schlechten Filmen lesen und als aufmerksamer Beobachter findet man ein oder zwei Exemplare, bei denen sich diese anthropologisch interessante Beobachtung auch durchführen lässt. Frauen versuchen, Männer zu manipulieren, um sie dazu zu kriegen, dass sie das tun, was sie gerne hätten. Die Frauen. Pauschal, ganz pauschal. Und der Mann, er soll dein Herr sein. Männer versuchen, Frauen zu beherrschen. Sie sehen sie nicht als die andere Hälfte. Sie sehen nicht, ich hab Gaben und die Frauen genauso wenig. Ich habe Gaben und die Gaben sind unterschiedlich. Gerade bei uns in Deutschland versucht die Emanzipation, alle dazu zu überreden, gleich zu sein. Nein, der Mann hat bestimmte Gaben, bestimmte Fähigkeiten, ist von Gott auf eine bestimmte Art und Weise angelegt. Und die Frau genauso und beide zusammen sind ein Ganzes. Und dann funktioniert das Leben. Wenn die Frau versucht, im Mann die Erfüllung zu finden und der Mann versucht, die Frau zu beherrschen und zu unterdrücken und niederzuhalten, dann kann das nicht funktionieren. Und dann ist das eine Folge des Sündenfalls. Danke. Was ist sonst noch schiefgegangen? Wir hatten gesagt, die ganze Schöpfungsordnung ist irgendwie ins Arge gefallen. Der Tiger frisst plötzlich keine Pfirsiche mehr, sondern nur noch andere kleine Tiger oder auch anderes, was rumrennt. Die Schlange muss auf dem Bauch kriechen. Das Ganze begann viel früher. In Hesekiel lesen wir, dass es ein Wesen gab, Hesekiel 28, über das Gott sagt, du warst so schön, du warst so herrlich. Als ich dich geschaffen habe, da haben die anderen Engel gejubelt. Du warst der Schönste unter den Cherubim. Edelsteine waren um deinen Thron und Musikinstrumente sangen und klangen, als ich dich gemacht habe. Das ging so lange, bis an dir Frevel gefunden wurde. Und wegen deiner großen Missetat wurdest du vom Berg der Götter vertrieben. Wie bist du gefallen, du schöner Morgenstern? Es gab einen Engel, von dem Gott sagt, er war der Schönste unter den Engeln. Er war herrlich ausgerüstet und der ist gefallen. Da begann die geistliche Welt durcheinander zu kommen. Und dieser gefallene Engel, der dann durch die Schlange Adam und Eva ebenfalls zum Fallen brachte, der war der Erste, der in dieser geistlichen Welt Unordnung reinbrachte und Gottes Schöpfungsordnung durcheinander brachte. Adam und Eva haben ihn dann dabei aktiv unterstützt. Und es geschahen merkwürdige Dinge. 1. Mose 6, als die Menschen sich zu vermehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Gottessöhne sind irgendwelche Engelwesen. Es gibt noch andere Auslegungsmöglichkeiten, aber im Buch Hiob lesen wir, dass die Gottessöhne und unter ihnen auch der Satan vor Gott kamen und mit ihm diskutiert haben. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer im Menschen walten, der Mensch ist Fleisch, ich will ihm als Lebenszeit 120 Jahre geben. Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. Die ganze geistliche Autoritätsstruktur geriet durcheinander. Ich schreibe das mal unter dem Stichwort Priestertum auf. Die Art und Weise, wie Gott diese Schöpfung strukturiert hatte, geriet durcheinander. Der Mensch war ursprünglich dazu geschaffen, Gott vor der Schöpfung zu vertreten und die Schöpfung vor Gott. Das ist Priestertum. Seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde. Macht sie euch untertan, herrscht über die Fische und die Vögel und über das Vieh und über alles Getier. Ich habe euch alles gegeben. Gott lässt Adam die Namen der Tiere festlegen. Der Mensch war so als Priester eingesetzt auf Erden. Ich kann es nicht anders sagen. Der Mensch ist derjenige, Adam war derjenige, der Gott vor dieser Schöpfung repräsentieren sollte. Er sollte über das alles herrschen. Und der andererseits als Priester diese Schöpfung vor Gott vertreten sollte. Das hat er verloren. Das ist gefallen. Und das missbraucht der Mensch auch. Aber dazu komme ich nachher nochmal. Was als letztes gefallen ist, wir lesen hier, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde, herrscht über die Fische, herrscht über die Vögel, herrscht über die Tiere. Und etwas später lesen wir, der Acker, der soll verflucht sein um deinetwillen, sagt Gott. Mit Mühe sollst du dich von ihm nähern dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Ehrlich gesagt, deswegen bin ich ein bisschen angefressen, also sauer auf Adam. Und etwas später. Und Gott der Herr trieb den Menschen hinaus und ließ ihn sich lagern vor dem Garten Eden. Und die Cherubim, also Engel, mit dem flammenden, blitzenden Schwert bewachten den Weg zurück. Das klingt jetzt nicht mehr so wie vorher. Vorher war der Mensch eingesetzt als Herrscher, als Königsherr, als Stellvertreter des Königs, als oberstes Wesen in dieser Schöpfung. Und jetzt heißt es, kämpf mal mit dem Acker um dein Essen. Und er vertrieb sie, damit sie draußen waren vor dem Garten Eden und ließ sie nicht mehr zurück. Also diese Königsherrschaft ging auch verloren. So, könnt ihr sehen, dass der Sündenfall wesentlich mehr beinhaltet als einfach nur so ein bisschen Rebellion. Da waren mal Adam und Eva und die haben ein bisschen rebelliert und dann kam Jesus und alles war wieder gut. Ja? Die gesamte Struktur dieser Schöpfung, dieser Welt, die wir sehen, Beziehungsstrukturen, Vater und Söhne, Geschwister untereinander, Mann und Frau, die geistliche Autoritätsstruktur, Priesterschaft, die Königsherrschaft, das ist alles zerstört und gefallen, und der gefallene Mensch, wenn er zu Gott kommt, muss das erkennen. Jetzt die nächste interessante Frage. Wir sind erlöst. Ist damit automatisch alles wieder gut? Es gibt solche Gemeinden. Ja, du kommst zum Kreuz und dann ist alles bestens. Ja, wenn du vorher irgendwie böse Geister hattest oder sowas, du bist ja in dem Augenblick erlöst und dann zieht der Heilige Geist ein und alle anderen machen fuf, fuf und weg sind sie. Ja? Das ist euch noch nicht über den Weg gelaufen. Und dann, du hast ja einen guten Vater und wir haben alle uns untereinander lieb und Mann und Frau sind auch wieder. Ist das so? Ist das im Reich Gottes? Hat das keine Auswirkung, dieser Sündenfall, diese zerstörten Strukturen? Ha? Vaterschaft. Wir sind Waisen und wir kommen als Waisen in das Haus des Vaters und wir haben überhaupt keine Ahnung, wer der Vater ist. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wer der Vater ist. Keiner kennt den Vater und keine geistlichen Väter sind da. Wenn wir aus der Welt, die uns geprägt hat, solange wir Gott nicht kannten, zurückkommen in das, wofür wir eigentlich geschaffen waren, dann bringen wir alles, was die Welt in uns geprägt hat, mit. Wir bringen alle kaputten Strukturen, wir bringen alle zerstörten Beziehungen, wir bringen das alles mit in die Gemeinde, in unsere Beziehung mit Gott. Wir kennen den Vater nicht. Wir müssen ihn kennenlernen. Wir brauchen Offenbarung und wir brauchen Heilung dieser kaputten Beziehung. Wir kommen in die Gemeinde und wir sind genauso, wie ich das vorher beschrieben habe. Wir haben Angst. Können wir das denn aus eigener Kraft bewältigen? Können wir aus eigener Kraft vorangehen? Sind wir denn sicher, dass dieser Vater uns wirklich auffängt? Wenn wir was riskieren, wenn wir was falsch machen, hat er uns dann noch lieb? Wenn dieser Vater sich von uns abwendet, sind wir sicher, dass er das nicht tun wird? Das sind Fragen, die unser Herz bewegen. Und das sind Fragen, die nicht automatisch geklärt sind. Wie sieht's aus mit der Geschwisterliebe? Erhebt sich jemand in der Gemeinde gegen seinen Bruder und schlägt ihn tot? Ja, natürlich. Wir machen das nicht mehr wie damals. Das Blut des Abel schreit von der Erde. Wir sind da subtiler. Wir nehmen die Zunge. Und es erhebt sich jemand gegen seinen Bruder und schlägt ihn tot mit Worten. Spricht darüber, was der alles getan hat. Statt die Blöße des Bruders zu bedecken, statt die Dinge zu bedecken, die schlecht laufen im Leben des anderen, statt ihm zu helfen, entblößen wir und zeigen aufeinander und morden einander mit Worten, so wie damals Kain Abel in der Tat gemordet hat. Tun wir das mit böser Absicht? Nicht unbedingt. Wir tun es, weil wir es gewöhnt sind. Es ist das, was wir in der Welt gelernt haben. Du musst aufpassen. Da ist einer, der ist etwas besser als du. Da musst du aufpassen. Ja. Au, der hat ja eine kleine Schwachstelle. Ja. Oder, oh, der geht aber furchtbar am Rande dessen, was möglich ist, entlang. Da suche ich mir jetzt zwei oder drei und wir beten dafür. Ich muss es ihnen natürlich vorher erzählen. Oder wir haben einfach irgendwas gehört und erzählen es weiter, statt die Blöße zu bedecken. Wie ist das mit dem Thema Mann und Frau in der Gemeinde? Da ist wenigstens alles gut. Nicht wirklich. Wenn man eine gute alte Bibelübersetzung liest, dann findet man zwischen den Zeilen die jahrhundertealte Tradition. Ich fange jetzt mal vom Mann aus an, die Frau zu beherrschen. Die Frau schweige in der Gemeinde. Was aber die Frauen anbelangt, und so weiter. Da gibt es viele Bibelstellen, wenn man die im Originalzusammenhang und im Original liest und in anderen Übersetzungen liest, dann sind die revolutionär für die Frauen. Aber wenn man sie in der Übersetzung liest, dann sind sie manchmal ausgesprochen gegen die Frauen. Männer versuchen auch in der Gemeinde über Frauen zu herrschen. Was machen die Frauen? Das, was sie jahrelang geübt haben in der Welt draußen. Sie versuchen die Männer zu manipulieren. Wie gesagt, nicht hier, aber Frau Isabel beispielsweise, ich muss gar nicht weiter erzählen. Aber man kennt es genauso aus heutigen Dingen. Diese Folge des Sündenfalls, dass Mann und Frau sich nicht in ihrer Unterschiedlichkeit zusammenfinden und ergänzen zum Bilde Gottes, diese Folge finden wir auch in der Gemeinde. So, wie ist das mit der Priesterschaft? Wenn ich zu schnell bin, müsst ihr irgendwie, gut, lassen wir das. Wie ist das mit der Priesterschaft? Priesterschaft, Mensch, in der Gemeinde sind doch Leute, die ihnen Anvertrauten manchmal missbrauchen, zum eigenen Lustgewinn und die sich selbst Ehre geben statt Gott. Die ersten gehen schon. Ist das so? Das haben wir auch gesehen zum Teil. Ja? Der Priester, der eigentlich dazu da ist, allen zu dienen und das Volk zu Gott zu führen und zu Gott zu erheben. Und der auf der anderen Seite von Gott hört und Gott vor dem Volk vertritt und Gott vor dem Volk repräsentiert. Der hat, und das meine ich jetzt vollkommen ernst, habe ich noch nie hier in dieser Gemeinde gesehen, aber in anderen Gemeinden. Ich kenne viele Gemeinden und ich kenne viele Priester, die tatsächlich, weil sie nicht geheilt sind und weil sie sich nie Gedanken darüber gemacht haben, was sie eigentlich mitgebracht haben aus der Welt. Viele Priester, die ihnen anvertrauten Schafe missbrauchen, um sich selbst Ehre zu geben. Die sie missbrauchen, um ihrer persönlichen Befriedigung zu dienen. Müssen wir das Thema Königsherrschaft noch beleuchten? Wir alle fangen als geistliche Radfahrer an. Nach oben ducken und nach unten treten. Warum ist das so? Sind wir alle böse? Nein. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir uns viel zu wenig Gedanken darüber machen. Was ist kaputt gegangen? Wenn du nicht weißt, was dir fehlt, sondern automatisch davon ausgehst, bin Christ geworden, alles ist gut, dann wirst du nicht auf die Idee kommen, diese Sachen mal zu durchdenken, zu hinterfragen, zu Gott zu gehen und zu sagen, wo habe ich Defizite hier? Wo kann ich hier Heilung erfahren? So, beschäftigen wir uns mal damit. Was ist hier Herrliches passiert? Jesus Christus, Gottes Sohn, hat im Alten Testament viele Namen. Er heißt ewiger Vater beispielsweise. In Jesus Christus kam diese Vaterschaft. In Jesus Christus kam diese Wiederherstellung. Jesus Christus und das, was er am Kreuz und in seinem Leiden davor gegeben hat, ist die Quelle dessen, dass wir wieder zum Vater zurückkommen können. Das Wort Gottes sagt, in der Endzeit, in den letzten Tagen soll es geschehen, ich will die Herzen der Väter zu den Söhnen kehren und die Herzen der Söhne zu den Vätern. Das heißt, diese Vaterschaft wird auch unter den Menschen wiederhergestellt. Gott ist der Vater, von dem jede Vaterschaft ihren Namen hat. Epheser 1, Abvers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, bevor der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus. Wir sind seine Kinder. Wir müssen sehen, was kaputt gegangen ist und da reingehen, dass das wiederhergestellt wird. Eine andere Stelle im Epheserbrief, die wir auch schon gelesen hatten, Epheser 4, Abvers 1, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, schreibt Paulus, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in Demut und Sanftmut und Geduld ertragt einer den anderen in Liebe. Seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Die Wiederherstellung der Geschwisterliebe. Paulus fängt etwas sehr pragmatisch und sehr realistisch an, dass er sagt, ertragt euch in Liebe. Ich finde das lustig. Die Beziehungen untereinander. Es gibt viele andere Bibelstellen. Das ganze Neue Testament ist voll davon. Bedeckt die Schwäche des anderen. Für den anderen dahin, dass er frei wird. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr mein Volk seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Ihr wart ein Volk, ihr wart kein Volk, jetzt seid ihr ein Volk. Der Bruder, für den Christus gestorben ist. Das Thema, wir sind jetzt Geschwister untereinander. Wir haben uns gegenseitig lieb. Wenn jemand ein Problem hat, dann soll er zu mir kommen. Wenn ich ein Problem habe, gehe ich zu einem von euch. Ich suche das, dass jemand für mich betet, dass jemand mit mir zusammen betet. Ich habe Freude mit anderen zusammen, mit Geschwistern. Wir unternehmen was zusammen. Wir sind Geschwister. Von Jesus heißt es, er ist der Erste unter Brüdern. Mann und Frau. Ich weiß, dass das alles ein bisschen viel ist für eine Predigt, aber ihr habt ja eine ganze Woche Zeit, um drüber nachzudenken. In meiner geliebten Luther-Übersetzung heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn. Der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als sein Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken habe. In der New Living Translation, Übersetzung Neues Leben, heißt es, ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde, ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollen Ehefrauen sich den Männern in allem unterordnen. Ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln. Es klingt noch ähnlich, aber doch anders. Wir fangen mit den Männern an. Der Mann ist aufgefordert, was zu tun? Die Frau zu lieben, richtig. Das ist das Gegenteil von beherrschen. Wir hatten gesagt, das Problem war, der Mann will die Frau beherrschen. Das Gegenteil ist, sie zu lieben. Der Anspruch ist, lieb deine Frau so wie Christus die Gemeinde. Christus hat sie für die Gemeinde hingegeben, er ist für die Gemeinde gestorben. Das heißt, wenn ein Mann diese Stelle liest, Frau, ordne dich mir unter in der Furcht des Herrn, dann hat er seinen Part in keinster Weise verstanden. So wie das ganz allgemein ist, ja. Wenn man findet, ordnet euch einander unter, dann kann man immer sagen, wie kann ich mich dem anderen unterordnen? Oder man kann sagen, ja, mein Lieber, schön dich heute mal wieder hier zu sehen. Ich hab da was. Da müsstest du dich mal unterordnen, mir. Ja? Das sind immer die zwei verschiedenen Blickwinkel. Und der richtige Blickwinkel ist natürlich der, was kann ich tun? Wo kann ich dienen? Wo kann ich mich unterordnen? Und diese Wiederherstellung der Beziehung von Mann und Frau, die sieht für den Mann so aus, dass er die Frau liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sich hingegeben für die Gemeinde. Er hat sein Leben gegeben. Er wusste, was gut ist für sie. Und er ist das Haupt der Gemeinde, natürlich, aber nicht in der Art und Weise, dass die Gemeinde seine Sklavin ist. Also das, wozu der Mann hier eigentlich aufgefordert ist, ist das Gegenteil von diesem, ich beherrsche die Frau. Wozu ist die Frau aufgefordert? Ordnet euch einander unter. Er beginnt erstmal, ordnet euch einander unter, nicht ordnen. Und dann sagt er nochmal speziell, ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen. Und wenn ein Teil dieses Gefallenen am Frausein, wenn ein Teil dieses Gefallenen war, den Mann zu manipulieren, den Mann dazu zu bringen, man weiß ja besser, was für ihn gut ist, oder? Wenn ein Teil das war, dann macht das Sinn. Dann ist das hier die Umkehrung davon. Die gefallene Frau hat versucht, den Mann dahin zu manipulieren, dass er das tut, was sie gerne von ihm hätte. Und Gott sagt, tu das nicht. Vertraue ihm. Er, wenn er so ist, wie ich ihn gerne hätte, dann wird er sich für dich hingeben und er wird dich beschützen und er wird notfalls sein Leben geben und du musst ihn nicht dazu manipulieren, du musst ihn nicht dazu bringen. Ja? Macht das Sinn? Klingt das anders als das, was man normalerweise daraus liest? Vom Grundsatz her, Mann und Frau, der Mann, der gefallen war und versucht hat, die Frau zu unterdrücken, unten zu halten, zu beherrschen, zu besitzen, der ist gefordert, sich stattdessen selbst zu geben. Und die Frau, die gewohnt war, den Mann dazu zu bringen, dass er das tut. Frauen sind am besten, wenn die Männer glauben, das wäre ihre eigene Idee gewesen. Die Frau ist gefordert, damit aufzuhören. Wie ist das mit dem Priestertum? Jesus wird beschrieben als der hohe Priester und als der König. Ich nehme das mal zusammen, Priestertum und die Königsherrschaft. Und auch wieder im Epheserbrief, das ist eine Zusammenfassung, heißt es in Kapitel 1, Vers 11, in ihm, in Christus, sind wir zu Erben eingesetzt worden. Und später, ich höre nicht auf, sagt Paulus, zu danken für euch, und ich denke an euch in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, um ihn zu erkennen. Er soll euch die Augen des Herzens erleuchten, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes ist für euch Heilige und wie überschwänglich groß seine Kraft ist an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Die gleiche Macht, mit der er in Christus gewirkt hat. Die gleiche Macht, mit der er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel. Er hat Christus eingesetzt über alle Reiche, über alle Gewalt, über alle Macht, über alle Herrschaft und über alles, was einen Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern in der zukünftigen. Er hat alles unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles. Und die Gemeinde ist sein Leib und sie ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also, Gott hat Christus eingesetzt als König und als Hohenpriester und als Haupt des Leibes. Und er hat ihm unter die Füße getan alles. Und die Füße gehören mit zum Leib. Das heißt, unter uns hat er alles getan. Wir sind mit eingesetzt mit Christus. Und wenn wir in allem Möglichen verharren und in allem Möglichen sind und so kämpfen und nicht sicher sind, dann müssen wir uns dessen bewusst sein, dann müssen wir reingehen. Wir müssen uns damit beschäftigen. Damit auch mal jemand anders zu Wort kommt als immer nur Paulus, lese ich zum Abschluss ein Wort aus einem Petrusbrief. Im 1. Petrus, im 2. Kapitel, im Vers 9 heißt es, ihr aber, also ihr, die ihr hier sitzt und zu Jesus gehört, ihr aber seid das ausgewählte Geschlecht, ihr seid die königliche Priesterschaft. Ihr seid das heilige Volk, ihr seid das Volk des Eigentums. Damit ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem herrlichen Licht. Ihr wart einst nicht ein Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Ihr wart nicht in Gnaden, jetzt seid ihr in Gnaden. So, wenn du hier bist in dem Status, dass du dir denkst, ich habe keine Ahnung, wovon er geredet hat. Ich habe keine Ahnung, ich bin noch nie irgendwie zu Christus gekommen und habe gesagt, ich möchte ihm angehören, dann wäre das die perfekte Gelegenheit dafür. Wenn du hier bist und dem Natürlichen sagst, ich habe Schmerzen, ich habe einen natürlichen Vater, der ist das Letzte, der hat dies und jenes getan, dann gibt es hier Leute, die für dich beten können, dass das besser wird. Wenn du sagst, ich habe Geschwister, die mich versucht haben, umzubringen, auf subtile Art und Weise, die anderen Dinge, über die wir gesprochen hatten, dann ist das heute ein sehr, sehr guter Tag, um zu sagen, ab heute soll es mir anders gehen. Ab heute möchte ich Heilung. Ab heute möchte ich Gott nahe sein. Ab heute möchte ich, wird es eine sofortige, initiale Veränderung geben. Gerade noch Clark Kent, jetzt Superman. Möglicherweise. Ich habe es erlebt. Ich kenne einen Menschen, der hatte so gut wie keinen Vater. Und eines Tages hört er eine Predigt über Vaterliebe. Direkt danach fiel er um. Gott macht das manchmal so. Menschen beteten für ihn und er war ein anderer, als er wieder aufstand. Meistens ist es aber so, dass irgendwelche Dinge begonnen, geheilt zu werden. Und dann gehst du da rein und du beschäftigst dich damit. Und du beschäftigst dich mit solchen wundervollen Dingen wie diesem Epheserbrief, den wir jetzt durchstudiert haben zur Hälfte. Und du merkst mehr und mehr und mehr und mehr, wer und was du in Christus bist und wer und was Christus ist und was er alles geschenkt und wiederhergestellt hat. Amen.